Rainer, lies mal vor. Kapitel 27. Die Rückkehr. D'Artagnan war durch diese schreckliche Mitteilung des Athos ganz betäubt worden. Indes waren ihm in dieser halben Bekanntmachung noch viele Dinge dunkel geblieben. Fürs Erste hatte sie ein völlig Betrunkener einem Halbbetrunkenen gemacht. Doch ungeachtet der Schwankungen, die durch den Dunst von 2 oder 3 Flaschen Burgunder in dem Gehirn erzeugt wird, erinnerte sich D'Artagnan doch, als er am folgenden Morgen erwachte, noch an jedes Wort, als hätten sich diese Worte, wie sie vom Mund des einen fielen, im Geist des anderen eingeprägt. All dieser Zweifel erweckte in ihm ein noch glühenderes Verlangen, sich gewisser zu verschaffen, und er ging zu seinem Freund mit dem festen Vorhaben, das Gespräch vom vorigen Tag wieder aufzunehmen. Allein er fand Athos schon ganz bei Selbstbewusstsein, das heißt den behutsamsten und undurchdringlichsten Menschen. Übrigens kam der Musketier, nachdem er ein Lächeln und einen Händedruck mit ihm gewechselt hatte, seinem Wunsch selbst entgegen.
»Mein lieber D'Artagnan«, sprach er, »ich war gestern derb betrunken. Das empfand ich diesen Morgen an meiner schweren Zunge und an meinem noch sehr beflügelten Puls. Ich wette, dass ich 1000 Torheiten sprach.«
Als er dies sagte, starrte er seinen Freund so fest an, dass dieser in Verlegenheit kam.
»Nicht doch«, versetzte D'Artagnan, »wenn ich mich recht erinnere, so habt ihr nichts Außerordentliches gesprochen.«
»Ha, ihr setzt mich in Erstaunen, denn ich dachte, euch eine sehr klägliche Geschichte mitgeteilt zu haben.«
Hier starrte er den jungen Mann an, als wolle er im Grunde seiner Seele lesen.
»Meiner treu«, rief D'Artagnan, »ich glaube, dass ich noch mehr betrunken war als ihr, da ich mich an gar nichts mehr erinnere.«
Athos gab sich mit diesen Worten keineswegs zufrieden und sagte,
»Ihr müsst es wohl bemerkt haben, lieber Freund, dass jeder seine eigene Trunkenheit habe. Der eine hat eine lustige, der andere eine traurige. Ich habe die traurige. Und wenn ich einmal benebelt bin, so ist es meine Manie, all diese düsteren Histörchen auszukramen, die mir meine Amme eingepfropft hat. Das ist mein Fehler. Ein Hauptfehler, ich bekenne es. Außerdem aber bin ich ein guter Trinker.«
Athos sprach das auf eine so natürliche Weise, dass D'Artagnan in seiner Überzeugung erschüttert war, und da er die Wahrheit zu ergründen bemüht war, so sagte er,
»Oh, so ist es in der Tat. Ich erinnere mich daran, wie man sich eines Traumes erinnert, dass wir von Gehängten gesprochen haben.«
»Ah, ihr seht nun«,
entgegnete Athos, indem er erblaßte, aber doch zu lächeln versuchte,
»ich wusste es wohl, denn die Gehängten sind mein Alb.«
»Ja, ja«, versetzte D'Artagnan, »mein Gedächtnis kommt mir wieder zurück. Ja, es handelt sich, wart nur, es handelt sich um eine Frau.«
»Seht nur«,
entgegnete Athos, der fast bleifahl wurde,
»das ist meine große Geschichte von der blonden Frau, und wenn ich diese erzähle, bin ich todberauscht.«
»Ja, so ist's«, sagte D'Artagnan, »die Geschichte war's von der blonden, großen und schönen Frau mit den blauen Augen.«
»Ja, und gehängt.«
»Durch ihren Gemahl, einen vornehmen Herrn, den ihr kanntet«,
fuhr D'Artagnan fort und fasste dabei Athos fest ins Auge.
»Nun, seht ihr, wie man einen Menschen bloßstellen könnte, wenn man nicht mehr weiß, was man redet«,
sagte Athos und zuckte die Achseln, als ob er Mitleid mit sich selbst fühlte.
»Bei Gott, ich will mich nicht mehr benebeln, D'Artagnan. Die Gewohnheit ist gar zu hässlich.«
D'Artagnan schwieg, dann änderte Athos plötzlich das Gespräch und sagte,
»Hey Freund, ich danke euch für das Pferd, das ihr mir gebracht habt.
Hat es euren Beifall?«
»Ja, doch ist es kein Pferd für den schweren Dienst.«
»Ihr irrt. Ich habe 10 Meilen in weniger als 1,5 Stunden mit ihm zurückgelegt, und es schien mir nicht mehr übermüdet, als hätte es einen Lauf in den Platz Saint-Sulpice gemacht.«
»Ach, so tut es mir leid.«
»Wie das?«
»Ja, ich habe es weggegeben.«
»Wieso?«
»Die Sache war diese. Als ich diesen Morgen um 6 Uhr aufwachte und ihr noch schläft wie eine Taube,
wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich war noch ganz verdummt von unserem gestrigen Gelage. So ging ich dann hinab in den Saal und sah einen der zwei Engländer, wie er eben mit einem Rosttäuscher um ein Pferd handelte, denn das seine starb gestern am Blutschlag. Wie ich nun sah, dass er 100 Pistolen für einen Brandfuchs bot, trat ich zu ihm und sagte: »Hören Sie, edler Herr, auch ich habe ein Pferd zu verkaufen.«
»Und zwar ein ganz hübsches«,
entgegnete er.
»Ich sah es gestern, als es der Knecht Ihres Freundes in der Hand führte.«
»Finden Sie, dass es 100 Pistolen wert sei?«
»Ja, wollen Sie es mir geben für diesen Preis?«
»Nein, doch ich spiele mit Ihnen.«
»Womit?«
»Mit Würfeln.« »Gesagt, getan. Aber ich habe das Pferd verloren.« »Doch hört nur«, fuhr Athos fort, »die Decke habe ich wieder gewonnen.«
D'Artagnan machte eine recht saure Miene.
»Macht euch das verdrießlich?«
fragte Athos.
»Ja, ich gestehe es«, versetzte D'Artagnan. »Dieses Pferd hätte uns an einem Schlachttag kenntlich machen sollen. Es war ein Unterpfand, ein Andenken, Athos. Ihr habt Unrecht getan.« »Hey, mein lieber Freund«,
erwiderte Athos,
»setzt euch an meine Stelle. Ich langweilte mich zum Sterben, und dann auf Ehre. Ich mag die englischen Pferde nicht. Wenn es sich nur darum handelt, von jemandem erkannt zu werden, gut, so ist hierzu der Sattel genug. Er ist hinlänglich bemerkbar. Was das Pferd anbelangt, so werden wir für sein Verschwinden bald eine Entschuldigung ausfindig machen. Was Teufel, ein Pferd stirbt bald. Nehmen wir an, das meinige bekam den Rotz oder den Wurm.«
D'Artagnans Gesicht wurde nicht heiterer.
»Es ist mir unangenehm«, fuhr Athos fort, »dass ihr so viel auf dieses Tier zu halten scheint, denn ich bin mit meiner Geschichte noch nicht zu Ende.«
»Was habt ihr also noch weitergetan?«
»Als ich mein Pferd verspielt hatte, 9 gegen 10, seht ihr, nur den Wurf, so kam es mir in den Sinn, um das Eurige zu spielen.«
»Ja, doch hoffe ich, es blieb bei dem bloßen Gedanken.«
»Nein, ich habe ihn auf der Stelle ausgeführt.«
»Ach, zum Kuckuck«,
rief D'Artagnan beunruhigt.
»Ich spielte und verlor.«
»Mein Pferd?«
»Euer Pferd. 7 gegen 8. Nur ein Auge Unterschied. Ihr kennt das Sprichwort.«
»Athos, ihr seid nicht bei Sinnen, das schwöre ich.«
»Mein Lieber, das hättet ihr mir gestern sagen sollen, wo ich euch die dummen Historien erzählte, nicht diesen Morgen. Ich verspielte also das Pferd samt Sattel und Zeug.«
»Aber das ist schrecklich!«
»Wartet nur. Ihr urteilt nicht aus dem rechten Gesichtspunkt. Ich wäre ein ausgezeichneter Spieler, wenn ich nicht meinen Kopf aufsetzte. Aber das tue ich gerade wie beim Trinken. Ich setzte also meinen Kopf auf.«
»Wie konntet ihr denn spielen? Es blieb euch ja nichts mehr übrig.«
»Ja doch, mein Freund. Es blieb euch noch der Diamant übrig, den ich gestern an eurem Finger schimmern sah.«
»Dieser Diamant?«
rief D'Artagnan und griff lebhaft mit der Hand nach seinem Ring.
»Und da ich Kenner bin, indem ich einst selbst welche besaß, so habe ich ihn auf 1000 Pistolen geschätzt.«
»Ich hoffe«, sprach D'Artagnan ernst und halbtot vor Bangen, »ihr habt keine Erwähnung von meinem Diamanten gemacht.«
»Im Gegenteil, lieber Freund. Ihr begreift wohl, dieser Diamant wurde unsere einzige Zuflucht. Mit ihm konnte ich Pferde und Zeug und selbst Geld für unsere Reise gewinnen.«
»Athos, ihr macht mich schaudern«, sagte D'Artagnan.
»Ich sprach also von eurem Diamanten mit meinem Gegner, der ihn gleichfalls bemerkt hatte.«
»Zum Teufel, mein Lieber! Ihr tragt am Finger einen Stern des Himmels und wollt nicht, dass man ihn ins Auge fasst? Das ist unmöglich.« »Endet, mein Lieber, endet«, rief D'Artagnan, »denn auf Ehre, ihr tötet mich mit eurer Kaltblütigkeit.«
Wir teilten somit diesen Diamanten in 10 Teile, jeden von 100 Pistolen.
»Ach, ihr wolltet nur scherzen und mich auf die Probe stellen?«
sagte D'Artagnan, den schon der Zorn an den Haaren zu packen anfing, wie Minerva den Achilles in der Iliade anfasst.
»Nein, bei Gott, ich scherze nicht. Ich hätte euch wohl sehen mögen. Seit 14 Tagen erblickte ich kein menschliches Angesicht,
und wurde ganz struppig durch dieses fortwährende Entpfropfen der Flaschen.
»Das ist doch kein Grund, um meinen Diamanten aufs Spiel zu setzen«,
antwortete D'Artagnan, die Hand krampfhaft ballend.
»Hört mich also zu Ende. 10 Teile zu 100 Pistolen. Jede in 10 Würfen, ohne Revanche.
Auf 13 Würfe verlor ich alles.
Auf 13 Würfe! Die Zahl 13 war mir von jeher verhängnisvoll. Es war am 13. Juli als
Donner und Wetter!« rief D'Artagnan aufspringend. Die Geschichte von heute machte ihn die gestrige vergessen.
»Geduld«, sagte Athos, »ich hatte einen Plan. Der Engländer war ein Original. Ich sah ihn diesen Morgen mit Grimaud sprechen, und Grimaud vertraute mir, dass er ihn in seine Dienste aufzunehmen suchte. Ich spielte mit ihm um Grimaud, um den schweigsamen Grimaud, und teilte auch ihn in 10 Teile.«
»Ha, da muss man aus der Haut fahren«, sagte D'Artagnan und erhob ein Gelächter.
»Hört ihr, ich gewinne Grimaud selber, und mit den 10 Teilen von Grimaud, der nicht ganz einen Dukaten wert ist, gewinne ich auch den Diamanten zurück. Sagt mir nun, ob Beharrlichkeit nicht eine Tugend ist.«
»Ha, meiner Treu, das ist recht drollig«, sagte D'Artagnan getröstet und hielt sich vor Lachen die Seiten.
»Ihr begreift, dass ich, sobald ich wieder etwas Fond hatte, alsogleich um den Diamanten spielte.«
»Ach, Teufel«, sprach D'Artagnan von neuem verdüstert.
»Ich gewann euer Reitzeug wieder und darauf euer Pferd, dann mein Reitzeug und mein Pferd. Und dann verlor ich alles wieder.
Kurz, ich bekam euer Reitzeug und das meinige.
So steht im Ganzen die Sache. Der Wurf war kostbar und ich hielt mich dabei fest.«
D'Artagnan atmete, als hätte man ihm das ganze Wirtshaus von der Brust weggeschoben, und sagte dann schüchtern,
»Also bleibt mir der Diamant.« »Unangetastet, lieber Freund, auch das Reitzeug eures Bucephalus und des meinigen.«
»Doch was hilft uns das Reitzeug oder die Pferde?«
»Ich knüpfe daran einen Gedanken.«
»Athos, ihr macht mich zittern.«
»Hört, es ist schon lange her, D'Artagnan, dass ihr nicht mehr gespielt habt.«
»Ich habe auch gar keine Lust zum Spielen.«
»Oh, verschwören wir nichts. Ihr habt seit langem nicht mehr gespielt, sage ich. Ihr müsst also eine sehr gute Hand haben.«
»Nun, und dann?«
»Nun, der Engländer und sein Gefährte befinden sich noch hier. Ich wette es, wie gern sie unser Reitzeug besäßen. Ihr scheint viel auf euer Pferd zu halten. Nun, so würde ich an eurer Stelle mit dem Reitzeug um das Pferd spielen.«
»Er wird aber nicht wollen, eines bloßen Reitzeuges wegen.«
»So setzt beide daran, bei Gott. Ich bin ganz und gar kein solcher Egoist wie ihr.«
»Ihr würdet es tun?«
fragte D'Artagnan unschlüssig. So sehr beherrschte ihn die Zuversicht des Athos, ohne dass er es wusste.
»Bei meiner Ehre, auf einen einzigen Wurf. Doch, da ich die Pferde verlor, so läge mir ungemein daran, wenigstens das Reitzeug zu behalten.
Nun, so spielt um euren Diamanten.«
»Oh, das ist etwas anderes. Nie, nie!«
»Teufel«, rief Athos, »ich würde euch in Vorschlag bringen, um Planchet zu spielen. Weil das aber schon geschehen ist, so wird es der Engländer gewiss nicht mehr eingehen.«
»Es bleibt dabei, lieber Athos«, erwiderte D'Artagnan, »ich will lieber gar nichts mehr wagen.«
»Das ist schade«,
antwortete Athos kalt.
»Der Engländer ist vollgepfropft mit Goldstücken. Ach Gott, so versucht doch nur einen Wurf.
Ein Wurf ist auch schnell gemacht.«
»Und wenn ich verliere?« »Ihr werdet gewinnen.«
»Doch wenn ich verliere?«
»Nun gibt er ihm unser Reitzeug.«
»Wohlan, einen Wurf«, versetzte D'Artagnan.
Athos ging, den Engländer aufzusuchen. Er traf ihn im Stall, wo er eben mit lüsternen Augen die Reitzeuge musterte. Die Gelegenheit war günstig. Er stellte seine Bedingungen. Die 2 Reitzeuge gegen ein Pferd oder, wenn er wolle, gegen 100 Pistolen. Der Engländer rechnete schnell. Die 2 Reitzeuge waren wenigstens 300 Pistolen wert. Er schlug ein. D'Artagnan warf mit Zittern die Würfel. Sie zeigten die Zahl 3. Seine Blässe erschreckte Athos, der bloß sagte,
Freund, der Wurf ist traurig. Ihnen, mein Herr, werden die Pferde mit dem Gezeug zufallen.«
Der Engländer triumphierte und gab sich nicht einmal die Mühe, die Würfel zu rollen. Er warf sie auf den Tisch, ohne hinzublicken, so versichert war er seines Sieges. D'Artagnan wandte sich, um seine böse Laune zu verbergen.
»Hey, hey, hey«, rief Athos mit seiner gelassenen Stimme, »der Wurf ist außerordentlich. Ich sah ihn nur 4 Mal in meinem Leben. 2 Asse!«
Der Engländer sah höchst erstaunt, auch D'Artagnan sah und glühte vor Freude.
»Nimmt der Herr seine Pferde wieder?« fragte der Engländer.
»Ja«,
versetzte D'Artagnan.
»Nun, und geht es nicht auf Revanche?«
»Unsere Bedingnisse sagten nichts von einer Revanche. Sie werden sich erinnern.«
»Das ist wahr. Das Pferd soll Ihrem Bedienten übergeben werden.«
»Einen Augenblick«, sagte Athos. »Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich ein Wort mit meinem Freund sprechen.«
»Sprechen Sie.«
Athos zog D'Artagnan beiseite.
»Nun?«
fragte D'Artagnan.
»Was willst du noch versuchen? Du willst, dass ich weiterspiele, nicht wahr?« »Nein, ich will, dass ihr nachdenkt.«
»Worüber?«
»Ihr nehmt das Pferd wieder?«
»Allerdings.«
»Ihr tut Unrecht. Ich würde die 100 Pistolen nehmen. Ihr wisst ja, dass ihr mit dem Reitzeug gegen das Pferd oder gegen 100 Pistolen spielt.«
»Ja?«
»Ich würde die 100 Pistolen nehmen.«
»Nun, und ich nehme das Pferd.«
»Ich wiederhole euch, ihr tut Unrecht. Was tun wir denn mit einem Pferd für uns beide? Ich kann doch nicht hinten aufsitzen. Wir sehen aus wie die 2 Heimonskinder, die ihre Brüder verloren haben. Ihr werdet mich doch nicht dergestalt demütigen, dass ihr auf diesem herrlichen Pferd neben mir trabt. Ich würde mich keinen Augenblick bedenken und die 100 Pistolen nehmen. Wir haben Geld nötig zur Rückreise nach Paris.«
»Ich bleibe einmal bei dem Pferd, Athos.«
»Und ihr tut Unrecht, mein Freund. Ein Pferd reißt aus. Ein Pferd bäumt sich und schlägt über. Ein Pferd frisst aus einer Krippe, woraus ein rotziges Pferd gefressen hat. Und so dann sind ein Pferd oder vielmehr 100 Pistolen verloren. Dann muss ein Herr sein Pferd nähren, wohingegen 100 Pistolen den Herrn nähren.« »Wie sollen wir aber zurückkommen? Potzwetter, auf den Pferden unserer Lakaien. Man sieht es uns doch am Gesicht an, dass wir Männer von Stand sind.«
»Wir werden gut aussehen aus solchen Kleppern, indes Aramis und Porthos auf ihren prächtigen Pferden einhertraben.«
»Aramis und Porthos«,
rief Athos und erhob ein schallendes Gelächter.
»Was ist denn?«
fragte D'Artagnan, der die Lustbarkeit seines Freundes gar nicht begriff.
»Nichts, nichts, fahr nur fort«,
entgegnete Athos.
»Also, eure Ansicht ist,
die 100 Pistolen zu nehmen, D'Artagnan. Mit den 100 Pistolen können wir bis zum Ende des Monats zechen. Seht, wir haben viel ausgestanden und müssen uns ein wenig erholen.«
»Ich? Mich erholen? Oh nein, Athos. Sobald ich in Paris bin, spüre ich jener armen Frau wieder nach.«
»Nun, haltet ihr etwa ein Pferd für diesen Zweck nützlicher als 100 schöne Louisdors? Nehmt die 100 Pistolen, Freund.«
D'Artagnan bedurfte nur eines Grundes, um sich zu ergeben, und dieser schien ihm vortrefflich. Außerdem fürchtete er, in Athos' Augen selbstsüchtig zu erscheinen, wenn er sich länger widersetzte. Somit willigte er ein und wählte die 100 Pistolen, die ihm der Engländer sogleich aufzählte. Jetzt war man nur noch auf die Abreise bedacht. Der Friede mit dem Gastwirt kostete außer dem alten Pferd des Athos noch 6 Pistolen. D'Artagnan und Athos nahmen die Pferde von Planchet und Grimaud. Die 2 Diener machten sich zu Fuß auf den Weg und trugen die Sättel auf den Köpfen. Obwohl die 2 Freunde schlecht beritten waren, so gewannen sie bald Vorsprung vor ihren Lakaien und kamen in Crèvecœur an. Sie sahen schon von weitem Aramis, der sich melancholisch an das Fenster lehnte und in den weiten Luftraum hinausscharrte.
»Holla, hey, Aramis, was zum Teufel machst du denn da?«
riefen die 2 Freunde.
»Ah, ihr seid es. D'Artagnan und ihr, Athos«,
entgegnete der junge Mann.
»Ich sann eben nach, wie schnell die Güter dieser Welt vergehen.
Mein englisches Pferd, das sich eben entfernte und eben mitten in einer Staubwolke verschwand, war mir ein lebendiges Bild von der Gebrechlichkeit aller irdischen Dinge. Das Leben selbst stellt sich da in drei Worten. Erit est fuit.
»Was will das eigentlich sagen?« fragte D'Artagnan, der die Wahrheit zu ahnen anfing.
»Das will sagen, dass ich eben einen ungeschickten Handel geschlossen habe. 60 Louisdor für ein Pferd, das seinem Gang nach wenigstens 5 Meilen in der Stunde zu machen imstande wäre.«
D'Artagnan und Athos erhoben ein Gelächter.
»Lieber D'Artagnan«, sagte Aramis, »ich bitte euch, seid nicht böse auf mich. Not kennt kein Gebot. Außerdem bin ich am meisten gestraft, denn dieser verwünschte Pferdemakler betrog mich wenigstens um 50 Louisdor. Ach, ihr seid beide gute Wirte. Ihr reitet auf den Kleppern eurer Lakaien und lasset euch eure Luxuspferde ganz sanft den kleinen Tagesmärschen an der Hand nachführen.«
In diesem Moment hielt ein Wagen, den man kurz zuvor auf der Straße von Amiens heranrollen sah, vor dem Wirtshaus, und Grimaud und Planchet stiegen aus, ihre Sättel auf dem Kopf. Der Wagen fuhr leer nach Paris zurück, und die 2 Lakaien machten sich verbindlich, wenn sie der Fuhrmann mitnähme, ihn auf dem ganzen Weg zechfrei zu halten.
»Was ist das denn? Was hat das zu bedeuten?« fragte Aramis, als er sah, was davor ging. »Nichts als die Sättel?«
»Begreift ihr jetzt?« sagte Athos.
»Freund, das geht ganz so wie bei mir. Ich habe das Pferdezeug instinktartig behalten.«
»Hola, Basin! Trage mein neues Reitzeug zu denen dieser Herren.«
»Und was tatet ihr mit euren Doktoren?« fragte D'Artagnan.
»Lassen wir das, mein Freund«, versetzte Aramis.
»Seht, ich beginne ein Gedicht in Versen von einer Silbe zu machen. Das ist sehr schwierig, doch das Verdienst liegt überall in der Schwierigkeit. Der Stoff ist recht artig. Ich will euch den ersten Gesang vorlesen. Er hat 400 Verse und dauert nur 1 Minute lang.«
»Meiner Treu, lieber Aramis«, entgegnete D'Artagnan, der die Verse fast ebenso sehr hasste wie das Latein. »Fügt zu dem Verdienst der Schwierigkeit noch das der Kürze hinzu, und ihr dürft wenigstens versichert sein, dass euer Gedicht ein doppeltes Verdienst haben wird.«
»Und dann werdet ihr sehen«, fuhr Aramis fort, »dass es ehrbare Leidenschaft atmet.«
»Ah, Freund, wir kehren nach Paris zurück? Bravo, ich bin bereit. Wir werden somit den guten Porthos wiedersehen?«
»Umso besser. Ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr er mir abging, dieser große Blattkopf.«
Man machte 1 Stunde Halt, um die Pferde ausrasten zu lassen. Aramis berichtigte seine Zeche, brachte Basin mit seinen Kameraden in den Wagen, und man reiste ab, um zu Porthos zu kommen. Man fand ihn fast schon hergestellt und folglich weniger blass, als ihn D'Artagnan bei seinem ersten Besuch angetroffen. Er saß an einem Tisch, worauf eine Mahlzeit für 4 Personen stand, obgleich er allein war. Dieses Mittagsmahl bestand aus köstlich bereiteten Fleischspeisen, guten Weinen und herrlichen Früchten.
»Ah, beim Himmel!« rief er aufstehend. »Ihr kommt gerade recht, meine Herren. Ich bin eben bei der Suppe. Ihr könnt mit mir essen.«
»Oh, oh«, rief D'Artagnan, »war es wieder Mousqueton, der mit dem Lasso diese Bouteillen eingefangen hat? Seht nur, ein gespicktes Frikandeau und einen Rinderbraten.«
»Ich erquicke mich«, sprach Porthos. »Ich erquicke mich. Nichts schwächt so sehr als die teuflischen Verrenkungen. Hattet ihr schon mal eine Verrenkung, Athos?«
»Noch nie. Doch ich erinnere mich, dass ich bei unserem Scharmützel in der Gasse Ferron einen Degenstich erhielt, der nach 14 oder 18 Tagen ganz dieselbe Wirkung hervorbrachte.«
»Doch dieses Mittagsmahl, lieber Porthos, war nicht für euch allein«,
sagte Aramis.
»Nein«,
entgegnete Porthos,
»ich erwarte einige Edelleute aus der Nachbarschaft, die mir eben melden ließen, dass sie nicht kämen. Nehmt also ihre Plätze ein. Ich verliere nichts bei dem Tausch.« »Hey, Mousqueton, bring Stühle und lass die Flaschen verdoppeln.«
»Wisst ihr, was wir da essen?« fragte Athos nach 10 Minuten.
»Bei Gott«,
versetzte D'Artagnan, »ich esse gespicktes Kalbfleisch mit Artischocken.«
»Und ich Lämmernes«,
sagte Porthos.
»Und ich Geflügel«, sprach Aramis.
»Ihr irrt, meine Herren«, entgegnete Athos ernst. »Ihr esst Pferdefleisch.«
»Ah, so geht doch«, rief D'Artagnan.
»Pferdefleisch?«
fragte Aramis mit einer Grimasse des Ekels. Porthos allein gab keine Antwort.
»Ja, Pferdefleisch. Nicht wahr, Porthos? Wir essen Pferdefleisch, vielleicht mitsamt dem Gezeug?«
»Nein, meine Herren«,
erwiderte Porthos,
»das Reitzeug habe ich behalten.«
»Meiner treu«, sagte Aramis, »wir gelten alle gleich viel. Man möchte sagen, dass wir uns das Wort gaben.«
»Was wollt ihr? Dieses Pferd beschämte meine Gäste, und ich wollte sie nicht demütigen.«
»Und dann ist eure Herzogin noch immer in den Bädern, nicht wahr?« fragte D'Artagnan.
»Ja, noch immer«,
entgegnete Porthos.
»Nun, meiner treu, der Gouverneur der Provinz, einer von den Edelleuten, die ich heute zu Mittag erwartete, bezeigte ein so großes Verlangen danach, dass ich es ihm schenkte.«
»Ihr habt es verschenkt?« rief D'Artagnan.
»Ach, mein Gott, ja, verschenkt. Das ist der rechte Ausdruck«,
sagte Porthos.
»Das Pferd war mindestens 150 Louisdor wert, und der Knauser wollte mir nur 80 geben.«
»Ohne Sattel?«
fragte Aramis.
»Ja, ohne Sattel.«
»Sie sehen, meine Herren«, sprach Athos, »dass Porthos wieder von uns allen den besten Handel abgetan hat.«
Daraufhin erhoben sie ein solches Gelächter, dass Porthos ganz verblüfft wurde. Doch erklärte man ihm bald die Ursache dieser Fröhlichkeit, in die er seiner Gewohnheit gemäß rauschend einstimmte.
»Auf diese Weise haben wir also Geld?« sagte D'Artagnan.
»Was mich betrifft«, sagte Athos, »so habe ich den spanischen Wein des Aramis so köstlich gefunden, dass ich davon 60 Flaschen in den Wagen der Lakaien packen ließ, was meine Börse hübsch gelüftet hat.«
»Und ich«, entgegnete Porthos, »meint ihr, ich hätte keine Auslagen mit meiner Verrenkung? Dabei rechne ich Mousquetons Wunde gar nicht, für den ich den Chirurgen täglich zweimal musste kommen lassen.«
Athos wechselte mit D'Artagnan und Aramis ein Lächeln und sagte,
»Nun, ich sehe, dass ihr euch gegen den armen Burschen recht großherzig bewiesen habt. So handelt nur ein gütiger Herr.«
»Kurz«,
versetzte Porthos,
»nach Abschlag aller Kosten bleiben mir noch etwa 30 Taler.«
»Und mir 10 Pistolen«, sagte Aramis.
»Es scheint«, sprach Athos, »wir sind die Krösus der Gesellschaft. D'Artagnan, wie viel blieben euch von euren 100 Pistolen?«
»Von meinen 100 Pistolen? Fürs Erste gab ich euch 50 davon.«
»Ihr glaubt?«
»Bei Gott!«
»Ach ja, es ist wahr, ich entsinne mich.«
»Dann habe ich 6 davon dem Wirt bezahlt.«
»Welch ein Vieh war dieser Wirt? Warum gabt ihr ihm 6 Pistolen?«
»Ihr sagtet ja, dass ich sie ihm geben möchte.«
»Ah, das ist wahr. Ich bin zu gut.« »Kurz, nun bleiben noch?«
25 Pistolen«,
erwiderte D'Artagnan.
»Und seht«, sagte Athos, indem er einige kleine Münzen hervorzog, »ihr nichts?«
»Meiner treu, oder so wenig, dass es nicht der Mühe lohnt, es zur Summe zu rechnen. Und jetzt zahlen wir zusammen, was wir besitzen. Porthos?«
30 Taler.«
»Aramis?«
10 Pistolen.«
»Und ihr?«
25.
»Das macht in allem«, sagte Athos.
»Nur 615 Livres«,
sprach D'Artagnan, der wie Archimedes rechnete.
»Wir werden, wenn wir in Paris ankommen, noch 400 übrig haben, außer den Reitzeug«, sagte Athos.
»Doch unsere Schwadronpferde?«
versetzte Aramis.
»Ei, was?«
rief Porthos.
»Lasst uns essen, die zweite Tracht kühlt aus.«
D'Artagnan traf bei seiner Ankunft in Paris einen Brief von Herrn des Essart, der ihm meldete, Seine Majestät habe beschlossen, den Feldzug am 1. Mai zu eröffnen, wonach er unverweilt seine Vorkehrungen zu treffen habe. Er eilte sogleich zu seinen Gefährten, die er erst vor einer halben Stunde verlassen hatte und die er jetzt sehr trübselig oder vielmehr sehr bewegt antraf. Sie hatten sich zum Rat bei Athos versammelt, was immerhin Umstände von gewisser Wichtigkeit anzeigte. In der Tat hatte jeder von ihnen in seiner Wohnung einen ähnlichen Brief von Herrn von Treville empfangen. Die vier Philosophen stierten sich ganz verblüfft an. Herr von Triville betrieb in Bezug auf Disziplin keinen Scherz.
»Wie hoch veranschlagt ihr die Ausrüstungen?«
fragte D'Artagnan.
»Oh«,
entgegnete Aramis,
»wir machten soeben unsere Berechnungen mit spartanischer Knauserigkeit und fanden, dass jeder 1500 Livres bedarf.«
»Vier mal 15 sind 60. Das macht 6000 Livres«, sagte Athos.
»Mich dünkt«,
erwiderte D'Artagnan,
»dass 1000 Livres für jeden genug wären. Ich rede zwar nicht als Spartaner, aber als Prokurator.«
Auf das Wort »Prokurator« richtete sich Porthos in die Höhe und sagte,
»Halt! Ich habe einen Gedanken!«
»Das ist schon etwas«, versetzte Athos kalt. »Ich habe nicht einmal einen Schatten von einem Gedanken. Doch D'Artagnan ist ein Narr, meine Herren.«
1000 Livres! Ich erkläre, dass ich allein für meine Ausrüstung 2000 Livres nötig habe.«
»Vier mal zwei sind 8«, sprach Aramis.
»Wir bedürfen also 8000 Livres, um uns auszurüsten, obwohl wir die Sättel hierzu bereits haben.«
»Sodann«, versetzte Athos, der so lange wartete, diesen schönen Gedanken für die Zukunft auszusprechen, bis D'Artagnan, der fortging, um Herrn von Triville zu danken, die Tür hinter sich zugemacht hatte,
»sodann jener herrliche Diamant, der am Finger unseres Freundes schimmert.« »Zum Teufel! D'Artagnan ist ein zu guter Spießgeselle, als dass er seine Brüder in der Klemme ließe, während er das Lösegeld eines Königs an seinem Mittelfinger trägt.«